Jetzt das Heute-Journal mit Kai Sölwe-Richter und Marietta Slomka.
Guten Abend. Nach seinem Amtsantritt reiste Bundeskanzler Scholz zuerst nach Japan und erst danach nach China. Und jetzt, bei seinem zweiten Japan-Besuch, bringt er auch noch sein halbes Kabinett mit. Das zeigt, welches Gewicht er dem asiatischen Verbündeten beimisst. Angela Merkel war sehr viel häufiger in China als in Japan. Erst zum Ende ihrer Amtszeit wandte sie sich stärker Japan zu. Vielleicht ahnend, dass das mit den Chinesen zunehmend schwieriger werden würde. Bei ihrem letzten Japan-Besuch 2019 sagte sie sogar, Deutschland und Japan seien im Grunde fast Nachbarn. Im Kern liegt nur Russland zwischen uns. Damals war das eine humorige und sehr eigenwillige Interpretation der Weltkarte. Heute, rückblickend, klingt es fast ahnungsvoll. Elisabeth Schmidt berichtet.
Ein bisschen Anleitung zur strengen japanischen Etikette benötigt der deutsche Gast noch. Olafe Scholletze, wie man ihn hier nennt, ist seit Amtsantritt bereits zum zweiten Mal nach Tokio gereist. Anders als Angela Merkel, die China stets den Vorzug gab.
Sehr geehrter Ministerpräsident, lieber Fumio, vielen Dank für den freundlichen Empfang. Es ist schön, wieder in Tokio zu sein.
Fumio Kishidas japanische Besonnenheit trifft auf Olaf Scholz' hanseatische Gelassenheit. Die beiden Regierungschefs machen keinen Hehl daraus, sich gut zu verstehen. Mit 6 wichtigen Ministern ist der deutsche Kanzler angereist: Wirtschaft, Finanzen, Innen- und Außenministerin, Verteidigungs- und Verkehrsminister. Auch um von Japan zu lernen, betont die deutsche Delegation.
Der russische Überfall auf die Ukraine, genauso wie die Corona-Pandemie zuvor, haben uns schmerzhaft vor Augen geführt, welche Schwierigkeiten es geben kann, wenn zu starke wirtschaftliche Abhängigkeiten in kritischen Bereichen bestehen.
Japan besitzt sogar ein eigenes Ministerium für wirtschaftliche Sicherheit. Es kümmert sich um eine vorausschauende Rohstoffpolitik und stabile Lieferketten. Deutsche Unternehmen wissen das zu würdigen, Beispiel Bosch in Yokohama.
Deutsche Unternehmen schätzen an Japan hauptsächlich Stabilität, politische Stabilität, Vertragsstabilität, langfristige Geschäftsbeziehungen. Und natürlich profitieren wir auch von einer hervorragenden Infrastruktur.
Japan wird für deutsche Unternehmen immer attraktiver. Jede zweite deutsche Firma in Japan arbeitet hier laut Handelskammer bereits mit einheimischen Lieferanten zusammen. 9% mehr als vor einem Jahr.
Wir wissen, dass es hier nicht darum geht, sich von China abzuwenden, sondern einen Weg zu finden, wie man Risiken anders und besser verteilt. Da hat Japan möglicherweise eine Art Vorreiterrolle übernommen.
Auch beim Thema militärische Sicherheit wollen Deutschland und Japan noch enger zusammenarbeiten. Weil China immer häufiger droht, Taiwan einzunehmen, will Japan in den kommenden 4 Jahren seine Rüstungsausgaben verdoppeln. Zeitenwende. Japan fürchtet, dass China in Taiwan dem russischen Beispiel folgen könnte. Wir haben nochmals bekräftigt, wie wichtig der Zusammenhalt gleichgesinnter Staaten und die Fortführung harter Sanktionen gegen Russland und eine starke Unterstützung der Ukraine ist, um die russische Aggression so bald wie möglich zu beenden. Worte, die der Kanzler gerne hört. In politisch unruhigen Zeiten ein Besuch bei neuen alten Freunden, für den sich Scholz am Ende dann stilsicher auf Japanisch bedankt.
Arigato.
Die Pleite der kalifornischen Silicon Valley Bank hat nochmal in Erinnerung gerufen, welche große Rolle die Psychologie spielt. Die Kunden hatten das Vertrauen verloren, zogen ihr Geld ab und das war's dann für die Bank. Ähnlich geht es gerade der Credit Suisse. Auch der laufen die Kunden davon. Die Schweizer Finanzaufsicht will nun offenkundig schnell gegensteuern, damit er nicht etwas Größeres ins Rollen kommt. Demnach soll die Credit Suisse unter die Fittiche der anderen Schweizer Großbank UBS. Das ist ein bisschen so, als würde die BaFin die Deutsche Bank dazu auffordern, die Commerzbank zu retten. In der Schweiz reibt man sich jedenfalls die Augen. Viktoria Kunzmann berichtet.
Die Situation der taumelnden Großbank Credit Suisse hat sich innerhalb weniger Tage dramatisch zugespitzt. Es geht um ihr Überleben und um den Ruf des Schweizer Finanzplatzes. Und so verhandeln sie zur Stunde hinter verschlossenen Türen. Neuestes Szenario: Der größte Konkurrent, die UBS, soll die Credit Suisse übernehmen. Die Fusion ist der Wunsch der Schweizer Nationalbank. Die Frage ist, wie die Credit Suisse übernommen werden soll.
Man wird in der Fusion darüber verhandeln, welche Teile denn eigentlich jetzt bei der UBS landen. Wie viel Marktmacht sie dann in bestimmten Segmenten hat. Und davon hängt halt eben auch ab, wie viel Gewinn sie in Zukunft machen kann. Es wird wahrscheinlich so sein, dass bestimmte Teile an Dritte verkauft werden, damit nicht zu viel Marktmacht entsteht. Aber was das sein wird und wie schlecht oder wie gut das für die UBS ausgeht, da hängt natürlich viel dran, was die staatlichen Stellen der Schweiz dazu sagen.
Die UBS steht gut da, ist an der Börse etwa 60 Milliarden Franken wert. Die Credit Suisse nur noch 7,4 Milliarden. Die größte Schweizer Bank soll mit der zweitgrößten fusionieren, zu einer neuen Schweizer Megabank. Das wäre der größte europäische Bankenzusammenschluss seit der Finanzkrise. Damals war sie noch die Musterschülerin, brauchte keine staatlichen Hilfen, dann ging sie zu viele Risiken ein. Nun laufen der Credit Suisse seit Monaten die Kunden weg. 10 Milliarden Franken. So hoch waren die Abflüsse zuletzt pro Tag. Banken haben viel mit Vertrauen und Glaubwürdigkeit zu tun. Und wenn das Vertrauen und die Glaubwürdigkeit verloren gegangen sind, ist es nicht einfach, das wiederherzustellen. In diesem Prozess steckt die Credit Suisse jetzt gerade. Die Credit Suisse hat sicher zu viel riskiert in den letzten Jahren. Und das hat man mittlerweile auch gemerkt. Das Taumeln der Schweizer Großbank hat Auswirkungen auf andere europäische Banken. In der letzten Woche brach der Kurs der Credit Suisse um 28% ein. Trotz 50 Milliarden Franken Finanzspritze der Schweizer Nationalbank. Darunter leidet auch der Kurs der Deutschen Bank, 12,77% minus. Sie und vier weitere große Geldhäuser haben ihre Geschäfte mit der Credit Suisse oder deren Wertpapieren eingeschränkt.
Man hat jetzt Zeit gewonnen, jetzt muss man die Zeit aber auch nutzen und deswegen muss man jetzt sehr schnell an einer Lösung arbeiten, damit die Bank so aufgestellt ist, dass sie entweder weiter existieren kann oder eben, dass die Bank in irgendeiner Form aufgelöst wird, damit diese Probleme nicht dauerhaft den Finanzmarkt und auch die Reputation der Schweiz als Bankplatz belasten.
Bis Sonntagabend wird es wohl eine Einigung geben, bevor die Börsen am Montag wieder öffnen, bevor die Credit Suisse den guten Ruf des Schweizer Bankenwesens aufs Spiel setzt.
Und jetzt die Nachrichten von Heinz Wolf.
Russland und die Ukraine haben sich auf eine Verlängerung des Getreideabkommens geeinigt, das sonst morgen ausgelaufen wäre. Das gaben die UN und der türkische Präsident Erdogan bekannt. Das Abkommen regelt die Freigabe der ukrainischen Häfen und einen Korridor im Schwarzen Meer für Getreideexporte. Für wie lange die neue Vereinbarung gelten soll, ist unklar. Für 120 Tage war die Forderung der Ukraine, nur 60 Tage die Position Russlands. Der russische Präsident Putin ist heute auf die Halbinsel Krim gereist, zum 9. Jahrestag der Annexion. Er besuchte dort laut russischem Staatsfernsehen eine Kunstschule und ein Kinderzentrum. Nach einer international nicht anerkannten Volksabstimmung 2014 hatte Putin das Gebiet in die Russische Föderation eingegliedert. Die Annexion wird international als Völkerrechtsbruch verurteilt. Bundesnetzagenturchef Müller rechnet mit sinkenden Gaspreisen für Verbraucher erst in einigen Monaten. Müller sagte der Rheinischen Post, bis die Senkung der Großhandelspreise auch bei den Haushaltskunden ankomme, dürfte es noch 6 bis 12 Monate dauern. Das liege vor allem an Vertragslaufzeiten und Einkaufsstrategien. Die Bundestagsfraktion der Grünen peilt den Kohleausstieg auch im Osten Deutschlands nicht erst für 2038, sondern bereits für 2030 an, so wie in Nordrhein-Westfalen. In einer Vorlage für die Fraktionsklausur in der kommenden Woche heißt es, das sei notwendig, um die Klimaziele zu erreichen. In den betroffenen Bundesländern Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt wird ein früherer Ausstieg kritisch gesehen. Und auch bei den Ampelkoalitionspartnern gibt es Widerspruch. Die linken Bundestagsabgeordnete Sarah Wagenknecht will bis Ende des Jahres entscheiden, ob sie eine neue Partei gründet. Das sagte sie gegenüber zdfheute.de. Dabei spiele eine Rolle, ob sie dazu die gesundheitliche Kraft habe. Als One-Woman-Show könne sie das nicht. Sarah Wagenknecht hatte angekündigt, nicht mehr für die Linke zu kandidieren, auch weil sie in ihrer Partei mit ihren Positionen zum Ukraine-Krieg aneckte. Das ganze Interview finden Sie auf zdfheute.de und in unserer ZDF-Heute-App. Serbien und Kosovo verhandeln über ein neues Abkommen, das die schwierigen gegenseitigen Beziehungen regeln soll. Das Kosovo hatte sich 2008 für unabhängig erklärt. Serbien erkennt das nicht an. Heute gab es unter EU-Vermittlung ein Spitzengespräch von Serbiens Präsident Vucic und dem kosovarischen Ministerpräsidenten Kurti. Bei dem Abkommen geht es zum einen um die Eigenstaatlichkeit des Kosovo und zum anderen um die Rechte der serbischen Volksgruppe im Kosovo.
Es mag auch daran liegen, dass eine neu gebaute Replik keine Geschichte atmet. Beim Besuch des eher sterilen Berliner Stadtschlosses 2.0 fällt es jedenfalls eher schwer, sich zu erinnern, welch dramatische Ereignisse sich hier einst zutrugen. Die bauliche Restauration betrifft schließlich genau jenen Platz, auf dem die erste deutsche Revolution tobte. Im wilden März 1848. Der König von Preußen musste sogar auf dem Balkon erscheinen und vor den Aufständischen seinen Hut ziehen. Mit diesem ersten Demokratieversuch war es dann aber auch sehr schnell wieder vorbei. Das preußische Heer war stärker, die Revolutionäre zu uneins. Wie man in Berlin heute an diese Ereignisse erinnerte, berichtet Stefan Merseburger.
Der König schießt auf sein Volk, auf die Barrikaden!
Berlin im Revolutionsfieber. Eine szenische Stadtführung erinnert an 1848, als das Volk für mehr Rechte und Freiheit auf die Straße ging.
Die Deutschen stehen ein erstes Mal auf gegen Militär- und Polizeimonarchien, gegen Despotismus. Und zwar Tausende, Zehntausende wehren sich ein allererstes Mal und sind gar nicht die Untertanen, die Braven, die Deutschen ansonsten, die wir so gerne manchmal gewesen sind.
Unter den Umstürzlern sind auch Frauen, Feministinnen, erstaunlich modern. Louise Aston zum Beispiel. Sie trägt Hosen, raucht Zigarren und schreibt über Emanzipation. Alles ziemlich unerhört damals. Via App wird sie kurz lebendig.
Alles müssen wir gegen die Obrigkeit erkämpfen. Müsst ihr das auch noch? Entschuldigt mich, ich muss zurück auf die Barrikaden.
Auch der Bundespräsident will die 48er heute würdigen. Er kommt deshalb nicht auf, aber immerhin vor die Barrikade.
Der Geist der Freiheit, der war in der Welt und dieser Geist der Freiheit konnte nicht mehr erstickt werden durch Obrigkeiten und Diktatur.
Vor 175 Jahren ziehen die Berliner vor das Schloss. Das Militär schlägt den Aufstand blutig nieder. Der König von Preußen, Friedrich Wilhelm IV., gibt den Befehl.
Das preußische Militär war angehalten, mit äußerster Brutalität vorzugehen. Das wurde trainiert. Es ist ein Gemetzel, ein Massaker geworden mit unglaublichen Schrecklichkeiten.
Doch die demokratische Bewegung macht weiter. In der Frankfurter Paulskirche entsteht ein Parlament, das eine Verfassung erarbeitet. Eine Delegation reist 1849 nach Berlin und versucht, den Preußenkönig zu einer konstitutionellen Monarchie zu bewegen. Friedrich Wilhelm lehnt ab, die Revolution scheitert.
Er sieht sich in ganz unmittelbaren Sinne als einen Herrscher, der von Gott eingesetzt ist und wehrt sich schon zuvor mit allem gegen Verfassung und Parlament, gegen jedes demokratische Recht.
Gedenken heute auch auf dem Friedhof der Märzgefallenen. Mehr als 250 Menschen starben. Der Jüngste war 15. 11 Frauen waren unter den 48ern. Sie ließen ihr Leben im Kampf für Gleichberechtigung und Demokratie, für die Freiheit.
Und jetzt die Lottozahlen dieses Samstags. Sie lauten, wie immer ohne Gewähr, 3, 5, 9, 23, 27, 44. Superzahl 9. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf lotto.zdf.de und im ZDF-Text auf Seite 556. Die Wetteraussichten. Morgen scheint im Osten am Vormittag noch häufig die Sonne, sonst überwiegen die Wolken und es gibt Schauer und Gewitter. Die Temperatur steigt auf Werte von 11 bis 18 Grad. Am Montag zieht der Regen nach Osten ab, am Dienstag ist es meist freundlich. Am Mittwoch kommt neuer Regen auf. Mit 9 bis 19 Grad ist es sehr mild.
Das war's von uns. Weiter geht's im aktuellen Sportstudio.
Und danach gegen 0:25 Uhr gibt es dann die nächste Heute Express.
Auf Wiedersehen.
Wiedersehen.